Kann losgehen? Gut. Ja, dann moin moin allerseits. Ich bin Markus Baschke, ich bin Doktorand in der Arbeitsgruppe von Herrn Pottlech und vertrete ihn heute. Ich hoffe, damit kommen alle zurecht. Wir werden heute über fossile Energieträger reden. Schauen wir mal, was kommt. Also zunächst mal der Begriff kommt aus dem Lateinischen, von ausgraben. Kennt ihr sicherlich, Fossilien nennt man deswegen auch so. Vorkommen gibt es da als Öle, als Kohle und als Gase, das sind die drei typischen Formen. Soweit auch nichts Neues wahrscheinlich. Kurzer Überblick, wir werden eine allgemeine Einführung machen zur Entstehung und den Vorkommen von Energieträgern. Dann wird es einen kleinen Überblick über Kraftwerke geben und wie die funktionieren, Turbinen, Stromerzeugung, die Heizwärme, und dann eben auch über den Treibhauseffekt noch ein paar Folien, und dann werdet ihr nicht mehr heute, aber beim nächsten Mal vermutlich auch nochmal einen Motor durchrechnen. Das wird dann der Pottlech wahrscheinlich machen nächste Woche. Die fossilen Energieträger sind ziemlich wichtig für unseren Alltag in jeder Hinsicht. Der weltweite Energiebedarf wird zu 75% von fossilen Energieträgern gedeckt. Die Prozess- und Heizwärme ähnlich hoch bei 73%. Elektrische Energie wird zu 2/3 aus fossilen Energieträgern gewonnen. Und Treibstoffe werden quasi vollständig aus fossilen Energieträgern genutzt. Auch Wasserstoff beispielsweise ist in dem Zusammenhang ein fossiler Treibstoff. Genau, wenn auch, spielt auch trotzdem keine große Rolle. Die Grundreaktion bei der Gewinnung von Energie aus fossilen Energieträgern ist eigentlich genau das. Wir haben Kohlenstoff und Sauerstoff und verbrennen das Ganze dann zu Kohlendioxid und gewinnen dabei Energie. Dabei ist die Masse des entstehenden Kohlendioxids circa dreimal so groß wie die verbrauchte Kohle. Das heißt, für jedes Kilo Kohle, das wir verbrennen, erzeugen wir 3 Kilo Kohlendioxid. Einfach als Massenphänomen. Jetzt blinkt meine Batterie. Ich hoffe, mal schauen, wie man durchs hält. Das kann man dann auch bei Autos zum Beispiel sich ausrechnen. Kennen wir ja gerade die Abgasaffäre eines nicht gerade unbekannten Autokonzerns. Das ist genau das, was man da berechnen kann. Wenn wir einen Pkw haben, der ungefähr im Schnitt mal 8 Liter auf 100 Kilometer verbraucht, macht das 80 Milliliter Treibstoff pro Kilometer, was dann einer Masse von 64 Gramm entsteht. Die Dichte ist geringer als die von Wasser. Das können wir jetzt umrechnen zu 200 Gramm Kohlendioxid pro Kilometer Fahrt. Volumentechnisch, da das CO2 ja dann gasförmig vorliegt, haben wir dann eben für einen gefahrenen Autokilometer 100 Liter Kohlendioxid erzeugt aus dem fossilen Brennstoff. Zur Energiedichte, die ist bei fossilen Energieträgern ziemlich hoch. Hier beispielhaft 1 Kilo Kohle 8 Kilowattstunden, 1 Liter Erdöl 10 Kilowattstunden, 1 Kubikmeter Erdgas 9 Kilowattstunden. Also vergleichbare Größenordnung bei 1 Kilo, 1 Liter, 1 Kubikmeter. Das ist eben der schöne Vorteil an diesen fossilen Energieträgern. Die haben eine hohe Energiedichte, sind gut transportfähig und immer noch verhältnismäßig günstig, sowohl in der Gewinnung als auch in der Verarbeitung und dann eben letztlich im Verbrauch. Genau. Zum Vergleich dazu, um den Energieerhalt, was will ich sagen? Um die gleiche Energie zu gewinnen, die man aus einem Kilo Kohle bekommt, braucht man beispielsweise 10 Kubikmeter Wasser, sprich 10.000 Liter Wasser, und muss die aus einer Höhe von 300 Metern fallen lassen, was dann eben auch 8 Kilowattstunden Energieertrag bringt, vorausgesetzt, wir haben quasi 100% Wirkungsgrad in dem Fall. Aber das spielt in dem Verhältnis wenig Rolle dann. Ja. Bei Batterien, sagen wir hier beispielhaft die Bleiakkus, weit verbreitete Speicherkapazität von 40 Wattstunden pro Kilogramm. Um da eben das Äquivalent von einem Kilo Kohle zu speichern, müsste die Batterie 200 Kilo wiegen. Dementsprechend kann man sich das auch wieder für ein PKW ausrechnen. Wenn der einen gut gerechneten Verbrauch von nur 3 Litern pro 100 Kilometern hätte, müsste die Batterie 200 Kilo betragen, um damit 100 Kilometer weit fahren zu können. Hier weiß man, jeder 100 Kilometer ist jetzt keine große Strecke für einen PKW. Mit fossilem Brennstoff kommt man da deutliches Stück weiter. Wenn man das also auch noch in die Rechnung mit einbeziehen würde, dann wäre die Batterie noch schwerer. Dann würde die Hälfte der Masse allein die Batterie nachher ausmachen. Ne? Mal ganz abgesehen davon, die Rohstoffe für die Batterieherstellung zur Verfügung stellen zu können. Ja. Hier sind nochmal verschiedene Energiedichten und Umwandlungen aufgeführt. Hier vorne die Akkumulatoren, Blei oder Lithium-Ionen, haben eine Energiedichte von 0,03 bzw. 0,13 Kilowattstunden pro Kilogramm Batterie sozusagen. Demgegenüber Diesel und Benzin 100 mal mehr auf genauso ein Kilo Brennstoff. Und beim Wasserstoff sind sogar nochmal knapp oder circa das Dreifache vom Diesel, 33 Kilowattstunden pro Kilo Wasserstoff halt. Demgegenüber ist jetzt der Wirkungsgrad bei den Maschinen dafür, beim Strom, bei den Elektromotoren deutlich besser. Da haben wir tatsächlich einen Wirkungsgrad von 95-97%. Da geht also kaum was tatsächlich verloren an Energie bei der Umwandlung in Nutzenergie dann. Demgegenüber beim Diesel- und Ottomotor 25% und 15%, was deutlich weniger ist. Da geht halt schon eine ganze Menge im Prozess verloren. Beim Wasserstoff haben wir auch wieder einen Elektromotor, der hat dementsprechend auch wieder die 95%. Aber erstmal müssen wir ja den Elektromotor da speisen und da ist die Umwandlung von dem Wasserstoff zu Strom, hat auch einen Wirkungsgrad von knapp 40%. Können wir die gleiche Rechnung wie vorhin anstellen, wie groß ist die, welche Masse hat die Speicherkapazität für 100 Kilowattstunden nutzbare Energie? Da müsste man einen Bleiakku haben, der fast 3 Tonnen wiegt, um 100 Kilowattstunden nutzbare Energie bereitzustellen. Bei Lithium-Ionen-Akkus sieht das schon ein bisschen angenehmer aus im Vergleich, 600 Kilo Batterie, was immer noch eine ganze Menge ist. Da ist jetzt tatsächlich wieder der Vorteil von unseren fossilen Trägern. Wir brauchen 36 bzw. knapp 60 Kilo von dem Treibstoff, um eben unsere 100 Kilowattstunden zu haben. Dazu kommt logischerweise der Tankbehälter, weil wir das Diesel nicht schlecht in der hohlen Hand transportieren können. Aber trotzdem sind wir da immer noch bei um die 100 Kilo im Vergleich zu 600 oder 2700 Kilo. Deutlich weniger kompliziert. Wasserstoff, der schöne Vorteil ist, da reichen uns 8 Kilo aus, aber das ganze Tanksystem ist dafür umso komplizierter und schwerer. Kommen wir auch wieder in die Größenordnung von den Lithium-Ionen-Akkus. So, was kommt als nächstes? Gehen wir zu den Vorkommen und die Entstehung fossiler Energieträger. Das ist die gängige Lehrmeinung, besagt, dass eben aus biologischem Material über Millionen Jahre, hunderte Millionen Jahre unsere bekannten fossilen Energieträger eben entstanden sind. Im Wesentlichen ist es immer derselbe Prozess. Wir haben Kohlendioxid und Wasser. Daraus wird über Photosynthese, Licht, Biomasse und Sauerstoff. Der Sauerstoff diffundiert, wird verbraucht. Was übrig bleibt, ist die Biomasse, die unter Druck und Sauerstoffmangel und langen Zeiträumen eben zu Kohle, Öl oder Gas verarbeitet wird letzten Endes. Genauer gesagt, also im Detail angeguckt, sieht das so aus, dass die organische Materie, Zellulose, Lignin, eben, wie schon gesagt, unter Druck und Sauerstoffmangel oder eben hoher Temperatur umgewandelt wird. Dabei werden die komplexen Strukturen der Biomasse in einfache Strukturen umgewandelt. Die gasförmigen Komponenten entweichen in der Regel dabei, lagern sich gegebenenfalls woanders wieder an. Deswegen haben wir auch immer noch Gasvorkommen, aber in dem Prozess an sich entweichen die gasförmigen Bestandteile erstmal. Diesen Vorgang nennt man Inkohlung und führt dann eben logischerweise zu einem relativen Anstieg des Kohlenstoffgehalts. Ja? Die zeitlichen Stationen, zunächst mal Torf, einige hundert Jahre alt, und dann geht es über Weich- und Hartbraunkohle zu Steinkohle und der älteste, gehaltvollste Bestand oder Vorkommen nennt man dann Anthrazit. Braun- und Steinkohle ist das, was typischerweise in dem Fall wir verwenden. Ja, das ist nur ein Beispiel, wie so ein Kohlemolekül aussehen kann. Chemiker. Die Kohle kann man jetzt auf verschiedene Weisen nutzen. Man kann beispielsweise die Kohle vergasen. Dabei wird Wasserstoff oder Methan erzeugt. Man braucht dazu sehr hohe Temperaturen, 1000 Grad, nicht Tausende, aber 1000 Grad, bis zu 1000 Grad. Im Prozess hat man wieder Kohlenstoff und Wasser oder ja, in dem Fall auch Kohlenstoff und Wasser, was dann zu Kohlendioxid und Wasserstoff oder eben zu Kohlendioxid und Methan umgewandelt wird. Und dann eben das Wasserstoff bzw. das Methan können wir dann weiterverwenden, um unsere nutzbare Energie zu erzeugen. Der Wirkungsgrad setzt sich zusammen aus dem Brennwert des Methans bzw. Wasserstoffs, Verhältnis zum Brennwert der Kohle, die wir dafür benutzen, und der Prozesswärme, die wir zuführen müssen, um eben diesen Prozess durchzuführen. Liegt dann bei 65% im Methanfall, beim Wasserstoff hat das die gleiche Größenordnung. Eine andere Möglichkeit ist die Verflüssigung. Dabei werden die komplexen Kohlestrukturen aufgebrochen. Es wird dann eben Wasser angelagert, sodass wir dann eben aus der festen Kohle einen flüssigeren Stoff bekommen. Für diesen Prozess sind hohe Drücke, 200 Bar und hohe Temperaturen, 450 Grad etwa notwendig. Für die Verflüssigung brauchen wir Katalysatoren. Da werden dann CH2-Radikale gebildet, die dann eben diese langkettigen Kohlenwasserstoffe bilden, die wir dann letzten Endes nutzen können. Hier steht, für 2 bis 3 Tonnen Kohle braucht man circa eine Tonne Treibstoff. Nein, andersrum. 2 bis 3 Tonnen Kohle pro einer Tonne Treibstoff. Genau. Wenn man eine Tonne Treibstoff am Ende raus haben will, muss man 2 bis 3 Tonnen Kohle einbringen dafür. Die Herstellungskosten sind dann pro Liter bei über 1 Euro oder ungefähr 1 Euro, was die reinen Herstellungskosten ohne die Rohstoffkosten sind. Also die Kosten für die Kohle sind da nicht mit drin. Rein der Umwandlungsprozess. Zum Öl. Grundsätzlich auch Biomasse, die Umwandlung von Biomasse, pflanzliche, tierische Plankton, die dann mit Kalk und Tonschlamm sich ablagern, meistens in der Regel in Seen, oder im Meer halt. Und dann unter Ausschluss von Sauerstoff werden dann Bakterien angeregt, die eben keinen Sauerstoff brauchen. Und durch auch wieder hohen Druck wird dann die komplexe Materie zu einfachen Kohlenwasserstoffen umgewandelt, die dann wieder dazu führen, dass wir das am Ende unseren fossilen Energieträger haben, den wir nutzbar machen können. Ja, das Öl wird dann in Kavernen angelagert, fließt dann nicht frei im Meer rum. Hätten wir auch nicht viel von. Gott sei Dank. Um das Öl zu charakterisieren, gibt es diese Heizwertformel. Das heißt, wenn ich irgendwo ein Öl gewonnen oder gefunden oder gekauft habe, wie auch immer, kann ich einfach die Dichte dieses Öls bestimmen und den Schwefelgehalt und kann dann über diese Formel meinen Heizwert berechnen. Diese Formel ist rein empirisch über die Zeit entstanden, dient einfach dem Vergleich oder der Bewertung von verschiedenen Ölen, rein empirisch halt. Das Öl ist im Schnitt zusammengesetzt aus 85-90% Kohlenstoff, 10-14% Wasserstoff und dann haben wir noch ein bisschen Schwefel, ein bisschen Sauerstoff, ein bisschen Stickstoff, aber eben zum größten Teil Kohlenstoff, 90-90%. Um dieses Öl jetzt zu veredeln, bedarf es einer Raffinerie. Im Prinzip funktioniert die genauso wie die Schnapsbrennerei, wird auch destilliert. Das Öl kommt einfach rein, wird erhitzt und dann über verschiedene Siedestufen die entsprechenden Bestandteile rausgefiltert sozusagen. Schweres Öl, Heizöl, Leichtöl, Benzin, Leichtbenzin und ganz am Ende bleiben dann halt die Gasstoffe übrig. Bei diesem Prozess kann natürlich nur können diese einzelnen Bestandteile natürlich nur zu dem in den Verhältnissen rausdestilliert werden, wie sie tatsächlich vorher in unserem Rohöl auch drin waren. Das entspricht aber nicht dem, was wir brauchen letzten Endes. Da kommen wir gleich noch zu. Die Raffinierung kostet etwa 10 Cent pro Liter und benötigt 5-10% des Energieinhalts, den wir da vorne erstmal einspeisen. So, jetzt achte ich eben schon, wir kriegen nur das, logischerweise das Verhältnis raus, was vorher drin ist. Wenn wir jetzt aber andere Sachen brauchen, gibt es diese sogenannten Steam Cracker. Die stehen dann auch immer, das Ding hier steht in Antwerpen zum Beispiel, aber auch bei den Chemieunternehmen oder, da stehen die auch solche Anlagen rum. Und die haben dann über diverse komplizierte Prozesse und auch wieder unter hohem Druck, 250 Bar in dem Fall, kann man dann die einzelnen Bestandteile ineinander umwandeln, sage ich jetzt mal. Also man kann aus dem schweren Heizöl, was ich übrig habe, kann ich beispielsweise dann durch verschiedene Prozesse trotzdem, was weiß ich, mein Schwerbenzin generieren, wovon ich mehr brauche, als ich aus diesem Prozess allein bekomme. Genau. Gut. Erdgas ist ein Folgeprodukt von Kohle und Öl. Das entsteht automatisch immer bei der Verkohlung als auch bei der Verölung. Gas ist der flüchtige Bestandteil. Bei hohen Temperaturen, ja. Gas ist immer ein Beiprodukt von Öl. Das heißt, überall, wo ich Öl habe, habe ich auch Gas. Aber nicht zwangsläufig, wo ich Gas habe, habe ich auch Öl. Das muss man beim Ölfördern wiederum beachten, weil das Gas logischerweise flüchtig ist. Das heißt, wenn ich da einfach mein Loch bohre, kann es passieren, dass ich plötzlich, weil das Zeug auch unter Druck steht, mir das Gas entgegenkommt, ohne dass ich einen Gasabscheider habe oder etwas Ähnliches, was mir das zum einen auffällt, damit ich es benutzen kann, aber eben auch kein Sicherheitsrisiko besteht, beim Austritt von diesem Gas. Ist beim Öl grundsätzlich dasselbe, aber das Öl ist da leichter zu handhaben. Das Erdgas im Mittel besteht zu etwa 3/4 aus Methan, dann verschiedene Bestandteile Ethan, Propan, Butan, 5% Kohlendioxid, Stickstoff und Wasserstoff. Wobei das, wie gesagt, Mittelwerte sind. Beispielsweise indonesisches Erdgas hat einen CO2-Gehalt von um die 30%, was natürlich das Gas an sich nicht so energiereich, nicht so nutzvoll macht wie anderes, weil ich das CO2 eben nicht nutzen kann, ja? Oder nicht in dem Sinne nutzen kann. Das ist nicht das, was mich interessiert an dem Gas. Fossile Energieträger kommen grundsätzlich auf der ganzen Welt vor. Hier ein Überblick dazu. Gemessen wird es in Steinkohleeinheiten. Habt ihr das schon gehabt? Gut. Dann haben wir, wie gesagt, hier ist aufgetragen, Kohle, Erdöl, Erdgas. Man sieht ganz gut, dass beispielsweise Nordamerika verhältnismäßig sehr viel Kohle hat. Russland, Kohle und Erdgas. Erdöl kommt im Wesentlichen hier im Nahen Osten vor. In Südamerika ist auch noch was. Und so verteilt sich das über die ganze Welt. Wobei die absoluten Zahlen da deutlich variieren. Aber die Verhältnisse, also man findet überall fossile Energieträger und kann die auf verschiedene Arten und Weisen abbauen und auch letztlich nutzbar machen. Bei den Kohlevorkommen, hier steht zurzeit zugänglich. Zurzeit zugänglich meint, zu jetzigen Verkaufspreisen wirtschaftlich abbaubar. Ja, das heißt, wenn der Preis für eine Tonne Kohle deutlich steigt, werden natürlich andere Abbaugebiete auch rentabel, sodass dann diese Zahlenwerte dann letzten Endes nicht mehr stimmen. Oder andersrum, wenn die Kohle jetzt deutlich günstiger werden sollte, warum auch immer, würde es in dieser Grafik die Zahlen kleiner machen. Ne? Hier sieht man aber auch den Preis. Kohle beispielsweise Indien, China, Südafrika kostet 15 bis 25 Dollar pro Tonne, während sie in Australien, USA, Kanada 25 bis 50 Dollar pro Tonne kostet. Es hängt zum Teil auch von natürlichen Bedingungen ab, wie die Vorkommenstruktur sozusagen ist, wie man an die Vorkommen rankommt und wie die aufgebaut sind. Aber kann man an der beispielhaften Auswahl der Länder aussehen. Es hängt durchaus auch von den Arbeitsbedingungen oder den Sicherheitsbedingungen und so weiter ab. Die beeinflussen logischerweise alle den Preis. Kohle aus Deutschland beispielsweise ist da wiederum noch teurer, 50 bis 200 Dollar pro Tonne. Man hat das lange subventioniert in Deutschland, unter anderem oder vor allem mit der Begründung der Unabhängigkeit, war zu Zeiten, zu früheren Zeiten auch deutlich relevanter als heute, obwohl das, wollen wir nicht politisch werden jetzt. Die Subvention in Deutschland betrug pro Jahr und pro im Bergbau beschäftigter Person 60.000 Euro. Das heißt, ohne dass die einen Handschlag getan haben, hat jeder im Bergbau Beschäftigte quasi 3.000 Euro gekriegt. Das haben die natürlich nicht direkt gekriegt, das gehen in die ganzen... aber ohne Bergbau zu betreiben, hätte man den Leuten fürs Nichtstun 3.000 Euro im Monat geben können und wir hätten dasselbe bezahlt sozusagen. Wäre am Ende natürlich keine Kohle da gewesen, die wir dann benutzen könnten, aber... nur mal um eine Dimension von dieser Subvention zu geben. Ja.
Wie viele Leute ganz grob arbeiten im Bergbau?
Heute lange nicht mehr so viele wie früher. Also gerade Steinkohlebergbau wird ja meines Wissens nach gar nicht mehr betrieben in Deutschland. Wir haben nur noch Braunkohle, die Tagebrau. Aber ich keine Ahnung, ich kann keine Zahlen nennen. Aber gerade im Ruhrgebiet war Steinkohleabbau ein riesiger Arbeitgeber noch in den 60er, 70er Jahren bis in die 90er rein. Ist ja erst in den letzten 10, 20 Jahren ist das ja viel weniger geworden, eben insbesondere wegen dieser Subventionen. Ja. Ist einfach unrentabel. Aber genaue Zahlen kann ich nicht sagen. Wie wird Kohle jetzt abgebaut? Gibt es eben einmal die Steinkohle, die wird unter Tage abgebaut, liegt einfach daran, dass die viel älter ist und viel weiter, viel tiefer liegt, bis zu 1,5 Kilometer tief, bilden sich die sogenannten Flöze, das sind eben die kohletragenden oder die kohletragenden Schichten. Die bilden sich eben bei Steinkohle in großen Tiefen aus. Dementsprechend hat man einfach nur Schächte gegraben und ist dann unter Tage in die Breite gegangen, um die Kohle abzubauen. Demgegenüber der Tagebau bei der Braunkohle, dadurch, dass sie nicht so alt ist, liegt die viel weiter oben, in Tiefen bis zu 200 Metern etwa, teilweise aber auch in einigen Gebieten sind es nur wenige 10 Meter unter der Erdoberfläche, kann man schon auf Braunkohle stoßen. Der Nachteil in dem Fall ist natürlich, oder andersrum, hat keinen Sinn, in den Tiefen richtigen Bergbau zu betreiben wie hier. Deswegen baut man das einfach von oben ab. Der Nachteil ist, dass man natürlich riesige Flächen verbraucht erstmal. Und diese Flächen sind gerade in einem recht dicht besiedelten Land wie Deutschland seltenst leer, sondern überall wohnen Menschen, die dann entsprechend umgesiedelt werden müssen. Dazu gibt es ein Gesetz auch in Deutschland. Das heißt, wer in einem Braunkohletagebaugebiet wohnt, kann zwangsenteignet werden gegen Entschädigung. Aber der Staat kauft denen dann ihre Grundstücke ab zu einem festgesetzten Preis, auch wenn sie das nicht wollen. Da steht dann das Allgemeinwohl sozusagen über dem Eigenbesitz der dortigen Bewohner. Führt regelmäßig zu Protesten, aber so ist das. Der größte Braunkohletagebau in Deutschland ist der Garzweiler 2. 2006 in Betrieb genommen, soll noch bis 2045 circa laufen. Hat eine Fläche von knapp 50 Quadratkilometern und einen geschätzten Kohleinhalt von 1,3 Milliarden Tonnen. Davon werden 35 bis 45 Millionen Tonnen pro Jahr gefördert. Flöztiefe sind hier etwa 200 Meter. Das Kohle-zu-Abraum-Verhältnis beträgt aber 1 zu 5. Das heißt, für diese 1,3 Milliarden Tonnen Kohle werden ca. 7,5 Milliarden Tonnen Erdreich bewegt. Das sind große Mengen. Noch dazwischen, um eine Tonne Kohle hierbei zu fördern, werden eine Tonne Kohlendioxid erzeugt. Weil natürlich zum Abbau der Kohle riesige Maschinen notwendig sind, die eben nicht nur von Luft leben. Der Abraum, am Ende fehlen diese 1,3 Milliarden Tonnen Kohle in diesem riesigen Loch. Das führt zu einem Restsee, der dann am Ende ca. 125 Meter tief sein wird, eine Fläche von 23 Quadratkilometern und Volumen von 2 Milliarden Kubikmetern haben wird. Bis es soweit ist, dauert das noch. Man kann schlecht am Ende, wenn man mit dem Tagebau fertig ist, Wasserhahn reinhalten und warten, bis es vollgelaufen ist. Das passiert auf natürlichen Prozess durch Wetter wie heute, fast. Gibt es auch schon erfolgreiche Projekte der Art, dass die dann tatsächlich in ein Naherholungsgebiet umgewandelt werden oder wurden. Ja, hier steht, für Garzweiler 2 mussten oder werden noch 7600 Menschen aus 18 Ortschaften umgesiedelt. Ziemlich? Ziemlich kleine Orte. Ja, das, es steht keine Großstadt da. Dann wäre das Ganze auch noch ein bisschen komplizierter. Es wäre eigentlich ein interessanter Fall, wenn man ein großes Braunkohlevorhaben unter einer Großstadt fände, wie es dann aussieht. Das ist interessant, ja. So sieht das Ganze aus in Garzweiler. Hier rechts ist noch der Garzweiler 1, der bisherige Tagebau gewesen. Und hier sind die schrittweisen Stufen bis 2045, wie dann das Tagebaugebiet hier ausgeweitet wird. Und all diese Ortschaften, die hier zwischenliegen, ja, dem Erdboden gleichgemacht werden zunächst mal. Es geschieht dann in der Regel immer so ein, zwei Jahre, bevor es dann an den Tagebau selber geht, dass die Ortschaften dann geräumt werden. Genau. Um fossile Energieträger jetzt zum Heizen zu verwenden, gibt es da auch den Wirkungsgrad, der eben sich ergibt aus der chemischen Energie oder aus dem Verhältnis von der chemischen Energie, die drinsteckt, und der Nutzenergie, die wir dann letzten Endes rausbekommen. Im klassischen Kohleöfen 50-70% Wirkungsgrad, das heißt früher die alten Dinger, die haben noch die Hälfte der Energie quasi weggeschmissen und nur die andere Hälfte weiter verwerten können. Inzwischen gibt es sie mit 70%. Und moderne Heizkraftwerke haben sogar Wirkungsgrade bis 90%, was dann schon wieder sehr effizient ist. Ja. Kurze Zwischenfrage, wie viel Heizwärme braucht ein Mensch für den Stoffwechsel? Beim Stoffwechsel werden 100 Watt gebraucht. Nach Stefan Boltzmann kann man sowas wie eine mittlere Wärmeabstrahlung für eine Fläche bestimmen. Die geht mit der vierten Potenz der Temperatur. Wenn wir jetzt von einem Menschen ausgehen mit 37 Grad Körpertemperatur und einer Körperoberfläche von 2 Quadratmetern, ist das eine Wärmeabstrahlung von über 1000 Watt kontinuierlich. Allerdings gilt nicht nur Wärmeabstrahlung, sondern auch Wärmeabsorption. Derselbe Mensch absorbiert bei einer Außentemperatur von 29 Grad Celsius ca. 950 Watt. Das heißt, wenn wir im Sommer 29 Grad haben, haben wir eine Gesamtbilanz von null. Da bräuchten wir keine Kompensation, keine Heizung. Haben wir leider, oder auch Gott sei Dank vielleicht, nicht dauerhaft. Bei 20 Grad haben wir schon eine Einstrahlung von nur noch 840 Watt. Das heißt, wir haben eine Verlustleistung von 110 Watt in dem Fall und frieren. Dementsprechend muss man dann doch was dagegen machen. Daraus ergibt sich dann auch dieser Heizbedarf für Deutschland, der bei 2000 Petajoule etwa im privaten Wohnungsbereich liegt und obendrauf nochmal ca. 1000 Petajoule für Büros. Jetzt bin ich gerade nicht sicher, ob das, ich vermute, das ist ohne Industrie, das ist nur Wohnen und Büros tatsächlich, dürfte ohne Industrie sein. Entspricht dann 580 Milliarden Kilowattstunden und nochmal 280 Milliarden für Büros etc. Für eine Wohnung haben wir jetzt einen Mittelwert in Deutschland, der bei 180 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr liegt, wobei dieser Mittelwert halt eine große Streuung hat. Allein Einfamilienhäuser und Mehrfamilienhäuser machen schon einen deutlichen Unterschied. Einfamilienhäuser brauchen im Mittel knapp doppelt so viel wie Mehrfamilienhäuser. Liegt eben logischerweise daran, dass die mehr Außenwände, also auf die Grundfläche oder auf die Nutzfläche bezogen und auf die Bewohner bezogen, mehr Außenwand haben und dementsprechend da mehr Wärme auch verloren geht. Kann aber auch hoch bis zu 400, 500 Kilowattstunden gehen. Demgegenüber gibt es die sogenannten KfW 70 aus beispielsweise, was dann bloß 60 Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr verbraucht. Klingt gut. Weniger Energie ist ökologisch sinnvoll und kostet uns weniger Geld. Allerdings ist der Bau von einem solchen Haus auch deutlich, deutlich aufwendiger und deutlich teurer als konventionelle Häuser, also wie man sie vorher, vor 10 Jahren vielleicht normal gebaut hat. Oder noch länger. Mittlerer Heizbedarf pro Person beträgt 1,7 Kilowatt. Das entspricht 10.000 Kilowattstunden pro Jahr. 10.000 Kilowattstunden pro Jahr Heizung, Wärme. Im Vergleich dazu elektrische Energie sind wir in dem bei so, keine Ahnung, 200, 300 Watt gegenüber 1700 Watt Wärmeleistung. Macht also ja, so das Fünffache ungefähr. Das entspricht dann pro Person pro Jahr knapp 1200 Kilo Steinkohleeinheiten. Also jeder Mensch verbraucht allein aus wärmetechnischen Gründen über eine Tonne Steinkohleeinheiten pro Jahr. Ja, kommen wir zu Kraftwerkssystemen. Gab es ja zuerst mal Fragen, irgendwas? Wahrscheinlich nicht, ne? Sonst ihr fragt ja immer dazwischen. Wie sonst auch. Kraftwerkstechnik. Da gibt es verschiedene Stufen letzten Endes, die wir uns zum Teil genauer noch angucken. Es fängt an mit einem Verfeuerungssystem, dann gibt es Dampferzeuger, Turbinen, die dann eben die Energie letzten Endes in unsere nutzbare, meistens elektrische Energie umwandeln. Dazu sind Kreisprozesse ganz relevant. Wir haben Generatoren, Kühlsysteme, Rauchgasreinigung, auch ganz wichtig. Die machen einen Großteil des Aufwandes, sowohl flächentechnisch, kostentechnisch, als auch vom Kompliziertheitsgrad sozusagen. Ist diese Rauchgasreinigung ein enormer Aufwand bei der Energieumwandlung. MHD-Wandler kann ich jetzt gerade nicht sagen, was das sein soll. Kommt vielleicht noch, weiß ich jetzt nicht. Das Grundprinzip eines Kraftwerks, im Groben funktioniert es immer ähnlich, im Detail ist es dann wiederum deutlich komplizierter. Am Anfang in der Regel Kohlestaub tatsächlich, nicht wie zu Hause auf dem Grill, da werden nicht die Kohlebrocken hingeworfen und angezündet. Das macht bei den Dimensionen tatsächlich keinen Sinn, sondern das ist genau umgekehrt. Je größer, desto kleiner muss die Kohle werden. Dann wird diese Kohlestaub in den Kessel über ein Gebläse reingeblasen. Dort wird es verfeuert und treibt dann einen Wasserkreislauf, einen Dampfkreislauf an. Das heißt, über die Wärme wird es von flüssig zu Dampf halt. Der Dampf treibt die Turbine an, die wiederum über einen Generator dann Strom erzeugt für unser Netz. Der Dampf wird dann wieder über ein Kühlsystem kondensiert und fließt wieder zurück in den Kessel. Das Kühlsystem besteht meistens aus so Kühlturm, sieht man eigentlich an jedem Kraftwerk. Meistens neben dem Schornstein ist der Kühlturm eigentlich das größte und das auffälligste an diesen Kraftwerken, was man mal sieht. Dafür braucht man Kühlwasser, deswegen stehen Kraftwerke auch meistens an Flüssen oder direkt am Meer. Auf der anderen Seite haben wir die Verfeuerung von unserer Kohle. Und der Rauch geht dann eben in meistens einem dreistufigen Prozess in die Abscheidung der diversen Produkte, die wir da eben nicht drin haben wollen. sodass am Ende nur noch in Anführungsstrichen sauberer Rauch aus dem Schornstein in die Umwelt gelangt. Genau. Zur Verbrennungstechnik. Wir haben schon gesagt, hier die, es wird einfach wird Kohlestaub in den Kessel geblasen, der angezündet und dann wird über eben den Wärmetauscher das, der Dampf erzeugt und der Rauch zieht ab. So einfach ist das Ganze leider nicht. Das ist ein sehr komplexer Prozess, der tatsächlich einer großen, schon Jahrhunderte lang, könnte man beinahe sagen, seit man angefangen hat, Kohle zu verbrennen, bis heute nach wie vor ein großer Forschungsbereich dieser Verbrennungsprozesse zu verstehen und zu optimieren, dass sie eben A, sauberer werden, B, mehr Energieertrag rauskommen und derartiges. Zunächst mal müssen die Kohleteilchen aufgeheizt werden, dann gehen die flüchtigen Bestandteile verloren dabei sozusagen, gehen dann in den Rauch über. Wir haben dann eine Gemischbildung mit der Verbrennungsluft. Dann gibt's die, das führt dann da zur Zündung und Verbrennung der Flüchtigen und schließlich zur Zündung und Verbrennung der festen Stoffe, des Restkokses, der sich dann eben, ja, der dann eben verbrennt und dann geht der ganze Prozess quasi wieder von vorne los, neue Kohle rein und das Ganze von vorne. Ist dann ein stetiger Kreisprozess. Hier ist mal gezeigt, für die Verbrennung von 1 Kilo Kohle brauchen wir 8,5 Kilo Luft. Das heißt, die optimale, das optimale Gemisch besteht aus einem, einer 30-fach so großen Luftkugel um jedes Kohleteilchen. Deswegen, wir haben diese Kohle in Staubform, das heißt, wir haben nur kleinste Partikelchen tatsächlich. Und die, um die optimal zu verbrennen, brauchen wir eben eine entsprechende große Menge Luft tatsächlich da. Das, macht, das heißt, es macht keinen Sinn, einfach meine Tonne Kohle, ob, auch nicht in Staubform, in den Kessel zu schmeißen und anzuzünden, sondern wir brauchen diese Durchdringung mit relativ viel Luft dabei, um eben diesen Verbrennungsprozess effektiv nutzen zu können. Die Brennzeit ist dann auch abhängig von der Größe der Staubpartikel tatsächlich, sowie vom Druck, der dort herrscht, vom Mischverhältnis und auch der Temperatur. Und hier ist aufgetragen die Verbrennungszeit gegenüber die Partikelgröße für Steinkohle, für Braunkohle und für Heizöl. Das heißt, bei Kohle haben wir hier 250 Mikrometer, ja, Bereich von 100 Mikrometer, 0,1 Millimeter Korngröße sozusagen, bewegt sich hier die Staubgröße in diesen Kohlekraftwerken und hat dann eine Verbrennungszeit von, was ist das, eine Sekunde bis ja, 0,1, eine Sekunde, die dieses einzelne Staubpartikelchen nur in diesem Brennprozess beteiligt ist sozusagen. Wie funktioniert das Ganze? Da gibt es auch verschiedene Konzepte. In der Verfeuerungsanlage, hier das Beispiel die Rostbefeuerung, da haben wir hier ein Laufband, welches eben mit dem Rost besetzt ist. Das läuft hier immer durch. Wir haben ganz am Anfang die Kohlezufuhr, das heißt, da kommt, wird die Kohle auf das Rost geschüttet in einer Schichtdicke von ca. 10 cm. Die wird dann durch den Feuerraum gefahren letzten Endes. Da wird von unten Luft zugeführt. Dann wird das Ganze, verbrennt die Kohle und zieht dann nach oben die Wärme und den Rauch ab. Dabei ist dieses Rost einer thermischen Belastung von bis zu 1 Megawatt pro Quadratmeter ausgesetzt. Es führt dazu, dass natürlich dieses Rost dadurch beschädigt wird letzten Endes und irgendwann also öfter gewartet werden und irgendwann eben auch komplett getauscht werden muss. Was natürlich immer Prozesse sind, die man sich gerne sparen möchte, weil das natürlich alles Stehzeit, Todzeit für die ganze Anlage ist, in der einfach keine Energie produziert wird. Und am Ende fällt einfach die verbrannte Asche dann vom Rost runter in einen Auffangbehälter. Hier stehen noch die Luftgeschwindigkeiten, also die Luftzufuhr wird mit um die 5 Metern pro Sekunde geregelt. Und durch den Verbrennungsprozess entstehen dann im Feuerraum nachher Luftgeschwindigkeiten von 100 Metern pro Sekunde, Faktor 20, was schon eine ganze Menge ist. Kann man jetzt in Kilometern pro Stunde umrechnen, also das entspricht schon einem ganz ordentlichen Sturm jedenfalls. Im Wesentlichen, um diese thermische Belastung für das Rost zu minimieren, gibt es die Befeuerung mit Wurfbeschickung. Tolles Wort. Dabei wird der Kohlestaub nicht direkt aufs Rost gelegt und dann durch den Kessel gefahren, sondern es wird hier über das Rost geworfen. Wir haben vorhin gesehen, die Verbrennungszeit beträgt unter einer Sekunde. Das heißt, während das hier in der Luft ist, verbrennt das Ganze. Das heißt, wir haben eine bessere Wärmeausbreitung hier oben und nicht auf dem Rost. Das heißt, das Rost ist wesentlich weniger dieser Verbrennungshitze selber ausgesetzt. Ansonsten passiert aber dasselbe. Am Ende fallen auch wieder fällt dann die verbrannte Asche aufs Rost und wird abgeführt. Und von unten wird einfach Luft zugeführt, wie eben auch. Ein anderes Prinzip ist die sogenannte Wirbelschichtbefeuerung. Dabei wird nicht nur die Kohle in den Kessel eingebracht, sondern zusätzlich auch noch Sand, sogenannte Bettasche, und auch Kalk. Das wird in dieses Gemisch wird dann eben in diesen Kessel eingebracht, was zu einer gleichmäßigen Temperatur über den Verbrennungsraum führt. Wir haben keine Temperaturspitzen mehr, weder auf dem Rost noch irgendwo an der Kesselwand oder sonst wo. Und tatsächlich, gerade durch diese gleichmäßigere Temperatur und weniger Temperaturspitzen, führt das letzten Endes auch dazu, dass weniger Stickoxide entstehen. Weil die Entstehung von Stickoxiden durchaus temperaturabhängig ist. Und wenn ich mir eben diese hohen Temperaturen spare, spare ich mir auch die ungewünschten Stickoxide und muss die eben nicht mehr im Nachhinein rausfiltern oder nicht mehr in dem Maße rausfiltern wie vorher. Um eben das Verhältnis von Kalk, Kohle und dieser Bettasche zu bestimmen, mache ich mir zum Beispiel diese Formel zunutze. Das führt dann, das berechne ich mir so, dass eben die Erdanziehungskraft, die auf diese Staubpartikel wirkt, durch die Auftriebskraft in diesem Gemisch aufgehoben wird, sodass eben diese Staubwolke tatsächlich im Wesentlichen in meinem Kessel schwebt, solange wie der Verbrennungsprozess einfach vonstatten geht. Und was dann letzten Endes runterfällt, sind dann die verbrannten Staubpartikel nur noch, die ich dann auch wieder hier abführe, ich glaube hier. Ja, genau. Zack. Und alles, was nicht unmittelbar verbraucht wird, wird wieder in einem Rücklauf neu verwendet. Das heißt, da wird nicht das, was nicht verbrannt ist, weggeschleudert, weggepustet, sondern es bleibt in dem Kreislauf drin, solange bis es tatsächlich verbrannt ist und dann möglichst ausbeutend genutzt wurde. Dann gibt es den Dampferzeuger, der dann eben die bei der Verbrennung entstandene Wärme umwandelt letzten Endes. Dabei werden große Massenströme, einige tausend Tonnen pro Stunde an Wasser werden durch so einen Dampferzeuger durchgejagt und unter hohem Druck dann erhitzt. Einige hundert Bar. Das sind riesige Bauwerke auch, eben um einmal diese Menge an 1000 Tonnen pro Stunde durchzujagen, aber auch den Druck und die Hitze darin handhaben zu können, sind die ein bisschen größer als die typischen Boiler unter so einem Waschbecken. Ja. Ein weiteres Kriterium für diese Dinge ist, dass sie kurze Anfahrtzeiten haben. Heißt, wenn das Ding aus ist, will ich nicht, dass es jetzt 3 Tage dauert, bis ich das auf Volllast anhabe, sondern tatsächlich spricht man da von Zeiten von so typischerweise 20 Minuten oder so. Ja? Also von aus bis an muss das Ding relativ schnell laufen, vernünftig laufen und eben auch große, hohe Lastraten oder Laständerungsraten aushalten können. 10% pro Minute, also eben das sich da schnell regeln kann, je nachdem wie mein Bedarf im Netz oder wofür immer gerade da Energie erzeugt wird, um da eben auf den Bedarf schnell reagieren zu können. Weil nichts ist schlimmer als das Netz mit wenn die Netzlast und die wenn der Verbrauch und die Einspeisung nicht gleichmäßig sind, dann stört das Netz ungemein und es kommt zu Stromausfällen, im Zweifel auch zu Defekten, zur Zerstörung von Netzteilen, Netzsystemen. Deswegen ist diese Regelung extrem wichtig. Hier ist noch von langen Reisezeiten die Rede, hohe Verfügbarkeit meint dasselbe quasi. Es geht darum, dass sie eben auch eine lange ununterbrochene Betriebszeit ermöglichen sollen, ohne dass sie abgeschaltet werden müssen, um eben gewartet zu werden. Die Wartung nennt man Revision, soll bei den Dampferzeugern höchstens, findet alle 1 bis 2 Jahre statt. Die soll halt möglichst lang im Betrieb sein, einfach damit ich meinen Strom erzeugen kann. Weil so ein Ding dann zu warten, wenn ich es einmal abschalten muss, um die Revision durchzuführen, ist das Ding erstmal eben logischerweise vom Netz, kann mir keinen Strom erzeugen und das dauert typischerweise auch eine ganze Weile, bis das dann wieder betriebsbereit ist, während so einer Revision oder nach so einer Revision. Genau, Dampferzeuger. Dann kommt die Rauchgasreinigung, die besteht im Wesentlichen aus 3 Teilen. Wir haben die Stäube, die innerhalb des Rauches sind. Wir haben Schwefel, Schwefeldioxid in der Regel und wir haben verschiedene Stickoxide. Und das muss alles abgeschieden werden, weil wir das eben nicht in der Umwelt haben wollen. Dementsprechend gibt es Entstaubung, Entschwefelung, Entstickung. Wie funktioniert das Ganze? Die Entstaubung ist noch relativ simpel, über sogenannte Zyklonabscheider. Da wird einfach der Rauch tangential eingelassen in diesen trichterförmigen Behälter. Und was dann passiert, durch die Reibung werden die Staubpartikel einfach langsamer und fallen letzten Endes durch die Schwerkraft auf den Boden und werden hier abgesaugt. Während der eigentliche Rauch, der dann eben nicht mehr staubig ist, nach oben hin abgesaugt wird. Relativ simpel. Bei der Entstickung sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Werden die Stickoxide, die zu 95% aus Stickstoffmonoxid bestehen, mit Ammoniak reduziert. Das geschieht bei Temperaturen von 300 bis 400 Grad Celsius unter Verwendung von Katalysatoren. Der Prozess ist hier mal aufgemalt. Wenn man das Ammoniak, Stickstoffmonoxid und Sauerstoff, was rauskommt, ist dann reiner Stickstoff und Wasser. Wir haben schon gesagt, 300 bis 400 Grad. Ohne Katalysator werden sogar 1000 Grad Wärme dafür benötigt, weil das eben so warm, weil wir diese hohen Temperaturen dafür brauchen, ist das im Grunde das Erste, was direkt nach der Verbrennung passiert, weil da logischerweise der Rauch noch recht warm ist. Dann braucht man den Rauch nicht erst abkühlen und hinterher wieder erwärmen, um dann eben diesen Prozess durchzuführen, sondern man nutzt da halt die Restwärme von der Verbrennung noch. Deswegen geschieht das in der Regel als Erstes. Und dann haben wir noch die Entschwefelung. Wenn wir nicht entschwefeln, gibt es sauren Regen. War früher tatsächlich ein größeres Problem, hat man vielleicht noch mal gehört. Ist heutzutage gang und gäbe, diese Entschwefelung. Funktioniert, indem man eben das Schwefel, was gelöst ist in dem Rauch, unter Zugabe von Calcium in Form von Kalk und eben Wasser, binden wir das Schwefel und was rauskommt, ist einfach Gips. Und der Gips geht dann wieder in die Bauwirtschaft, wie auch immer, kann wieder weiter verwendet werden. Das ist die Rauchabscheidung nach dem Verbrennungsprozess, die, wie gesagt, einen großen Teil des technischen Know-hows und tatsächlich auch der finanziellen also was einfach enorm viel von diesen Anlagen ausmacht. Nochmal ein paar Beispiele für Kraftwerke. Das hier ist in Polen. Das ist das größte Braunkohlekraftwerk der Welt mit einer Leistung von gut 5400 Megawatt elektrischer Leistung. Ist 1981 in Betrieb genommen worden, hat dann über mehrere Ausbaustufen letzten Endes diese Leistung, also die Leistung ist nicht schon 81 installiert gewesen, ist der größte die größte CO2-Schleuder Europas mit 30 Millionen Tonnen pro Jahr, was eine ganze Menge ist. Ja. So sieht das in echt aus. Hier sind diese 12 Blöcke, die Kohle verbrennen. Hier Kühltürme, das sind diese 300 Meter hohen Schornsteine, die zu den größten Bauwerken Polens gehören. Zum Vergleich ein Kraftwerk hier ganz in der Nähe, das Steinkohlekraftwerk Staudinger, in der Nähe von Hanau, glaube ich, liegt das. Der sechste Block ist der größte, ist aber nie gebaut worden oder zumindest nicht vollendet worden, hat man nie weiter verfolgt. Noch stehen tun die ersten 5 Blöcke, wobei davon die ersten 3 auch wieder stillgelegt sind. Faktisch ist nur noch der 5. in Betrieb mit einer Leistung von 500 Megawatt. Nochmal zum Vergleich, 5400 Megawatt. Also 10-mal so viel. Und der Block 4 wird mit Erdgas betrieben, dient aber nur noch dem Ausgleich von Spitzenlasten und wird auch nicht vom Kraftwerkseigner betrieben, sondern nur noch von der Bundesnetzagentur. Deswegen ist also das Kraftwerk tatsächlich hat im Grunde eine Normleistung von 500 Megawatt. Ein Zehntel von dem in Polen. Und demgegenüber wiederum das größte Kraftwerk der Welt steht in Taiwan, auf einer Insel südlich von China, von Festlandchina. Ist 1998 in Betrieb gegangen, ist noch gar nicht so alt. Hat eine Leistung von gut 5700 Megawatt. Liegt also auch nur knapp vor dem Kraftwerk in Polen. Verbraucht ca. 15 Millionen Tonnen Kohle pro Jahr. Das entspricht ca. einem Viertel des deutschen Kohleverbrauchs. Und bläst dabei 40 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr in die Luft. Ja, damit ist der Block schon vorbei. Und wir haben erst 3:15. Wollt ihr Schluss machen oder sollen wir mit dem nächsten Block anfangen?
Ich habe zwei Fragen. Und zwar einmal.
Bitte, ja, ach so, ja klar, Fragen.
Dass Öl und Kohle nicht regenerative Energie
Aber prinzipiell kann man ja das Argument machen, dass Kohle und Öl ja irgendwann mal entstanden sind und deswegen auch heute immer noch weiter entstehen.
Ja.
Weißt du, was die Rate ist, mit der Kohle pro Million Jahre irgendwie entsteht? Kann man das irgendwie quantitativ?
Kann man wahrscheinlich, ich weiß die Rate nicht, aber ich gehe davon aus, dass die so gering ist, dass es einfach, nach allem, was ich weiß, also es einfach faktisch nicht regenerativ ist.
Da muss irgendwas rauskommen mit, okay, wir verbrauchen 1 Million mal mehr als...
Ja, genau, irgendwie so. Weitere Fragen? Nicht? Ja, wie wollt ihr es handhaben? Als nächstes kämen Wärmekraftmaschinen. Keine Ahnung, was da kommt. Können wir uns angucken. Oder lieber frei. Ich überlasse es euch. Hab nicht damit gerechnet, dass wir so schnell damit durchkommen. Meinung? Wer möchte denn gern weitermachen? 1, 2, 3. Wer möchte gerne frei haben? 1, 2, 3. Wem ist es egal? Jetzt muss ich eine Entscheidung treffen, oder was? Ich muss sagen, ich habe mir die nächsten Folien nicht angeguckt. Keine Ahnung, was da tatsächlich auf uns zukommt. Ich glaube, wir überlassen das der nächsten Woche und Herrn Bottlech. Dann, wenn sonst keine Fragen sind, schönen Tag noch.